Gottesdienst. Und dann kann ich hier erstmal ein bisschen rumlaufen und kann vor allem, was ich mir immer schon vorgenommen habe, nicht aufs Klo gehen, Ferry, mal im Nichtraucherbereich liegen und mal die Leute hier auch wirklich zuhören oder ob die ganze Zeit am Unsinn reden sind. Ja, ich muss sagen, das geht direkt. Ja, ich würde gerne heute über Abenteuer predigen und darüber, was wir machen können, also zwei oder drei Sachen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele Punkte ich habe, aber so ein paar Sachen, die man machen kann, damit das Leben als Christ spannend wird. Und es geht mir, es ist Pfingsten, eigentlich hätte ich eine Pfingstpredigt halten müssen, aber wir halten uns dann nicht ans Kirchenjahr. Und eigentlich ist es ja auch so, dass das Abenteuer des Glaubens Pfingsten angefangen hat. Vorher hatten die Jünger ja noch einiges irgendwie an Angst, danach kam irgendwie dann der Geist mit der Freimütigkeit über sie und dann ging es auch richtig los irgendwie mit dem Zeitalter der Gemeinde. Und die Leute, die Pfingsten dabei gewesen sind, haben richtig viel erlebt. Und ich glaube, dass das eigentlich auch in unserem Leben so ist, irgendwie das nach Pfingsten, nachdem der Heilige Geist uns erfüllt hat, dass es dann erst richtig losgeht und dass das Christentum erst dann Spaß macht und übernatürlich wird, wenn Gottes Heiliger Geist auch wirklich in unserem Herzen wohnt. Genau, das wäre vielleicht dann auch gleich mal was für den Aufruf. Also vergesst es nicht, wir haben das Ministry-Team da und dann werden die auch bestimmt gerne für euch beten. Ja, ich glaube, das wird heute gar nicht so eine richtig lustige Predigt, wo ich ja die letzten Wochen war es ja immer sehr lustig irgendwie, und das wird heute nicht so. Also jetzt auch keine ausgemachte Depro-Predigt. Das heißt, ihr könnt die Taschentücher so drin lassen und das Ministry-Team wird auch nicht nachher Strichnin verteilen. Aber ich glaube, es ist schon irgendwie ein etwas ernsteres Thema. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Also ich stelle das in meinem Leben immer fest, irgendwie, dass ich so Phasen habe, wo das Christsein eine völlig alltägliche Sache geworden ist. Und wo ich mich daran gewöhnt habe, dass ich im Segen lebe, wo ich mich an Gottes Versorgung gewöhnt habe, wo ich mich an Gottes Liebe und Gnade gewöhnt habe. Und diese ganzen Sachen, die früher mal richtig thrillend waren, auf einmal so normal werden und so ein bisschen öde. Und ich persönlich mag das überhaupt nicht. Ich finde das total zum Brechen. Ich will irgendwie ein spannendes Leben mit Jesus haben. Ich habe keine Lust irgendwie, dass es so einfach daher plätschert und ich irgendwann im Himmel ankomme, sondern irgendwie, da muss Action drin sein. Da muss echt was passieren. Ich habe Lust, irgendwie was mit meinem Gott zu erleben. Und ich habe da diese Unzufriedenheit, eine absolut positive Unzufriedenheit, die mich immer weiter treibt. Und ich weiß natürlich, dass ich angekommen bin im Glauben, irgendwie, dass ich jetzt Jesus habe und dass da jetzt keine großen Offenbarungen, Erkenntnisse mehr kommen, keine religiösen Umorientierungen oder sonst irgendwas. Aber dennoch ist da irgendwie so ein Gefühl davon da, dass es noch mehr gibt mit Gott. Und dass man nicht irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man sagen kann, okay, das Nonplusultra, ab hier geht es irgendwie nicht mehr weiter. Das heißt, das wird vielleicht im Himmel irgendwann kommen, aber wer weiß, vielleicht ist es auch im Himmel so, dass man dann immer noch irgendwie neue Sachen erleben kann und dass es dann dadurch irgendwie auch die nächsten paar Milliarden Jahre da nicht langweilig wird. Aber irgendwie auf dieser Welt wird das definitiv nicht so sein, dass man irgendwann angekommen ist, sondern es gibt immer noch mehr mit Gott zu erleben und es gibt immer noch mehr mit Gott zu entdecken. Und da ist einfach mit dieser Unzufriedenheit, die mich immer wieder vorantreibt und mir immer wieder sagt, Mensch, Storch, da muss irgendwie noch mehr sein und mich wieder zu bringen, mich wieder danach auszustrecken, wie neue Sachen mit Jesus zu erleben. Und genau das ist eigentlich irgendwie das Thema heute, wie es möglich ist, wieder neue Sachen mit Gott zu erleben. Und es gibt da einen Spruch, der ist uralt. Ich weiß nicht, von wem der ist. Könnt ihr jetzt mal fromm behaupten, dass der von Luther ist. Weil ja im Zweifelsfall jeder fromme Spruch von Luther ist. Und zwar geht er, wenn du etwas erleben willst, was du noch nie erlebt hast, dann musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Und das ist total einfach. Also ist eine richtige Binsenweisheit. Es ist nicht so, dass das irgendwen vom Hocker hauen wird und dass irgendjemand sagen wird, boah, das habe ich ja noch nie irgendwie so gehört oder das leuchtet mir nicht ein, sondern klar, das ist eine Sache, die absolut einleuchtet. Aber ich glaube, dass da ein paar Sachen drin sind, die wirklich wichtig sind für unser Glaubensleben, wenn wir immer weiterkommen wollen. Und das Erste ist, wenn du etwas erleben willst, was du noch nie erlebt hast, dann musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Und ich glaube, dass dieses Tun etwas total Wichtiges ist. Dass irgendwie nur, wenn wir tätig sind, wenn wir aktiv sind, dass Gott uns steuern kann und dass wenn wir uns einfach wie hinsetzen und darauf warten, irgendwie, dass irgendetwas passiert, dass dann in aller Regel überhaupt nichts passiert. Und ich meine, wir alle sehen uns danach, irgendwie, dass Gott in unser Leben spricht und dass Gott uns leitet und führt und sprechen irgendwie viel von der Leitung des Heiligen Geistes und besuchen irgendwie Seminare darüber, wie man mehr irgendwie von Gott hört und sehen uns einfach danach, irgendwie, dass da immer mehr kommt in diesem Bereich. Und ich glaube, dass irgendwie die eine Grundvoraussetzung dafür, die man auf jeden Fall erfüllen sollte, die ist, dass man in Bewegung bleibt. Denn nur wenn man in Bewegung ist, und ist es wirklich möglich, so ein Leben zu steuern, und wenn man einfach nur auf der Strecke steht, dann wird da auch nicht so richtig viel passieren. Und mir ist das vor ein paar Jahren, als ich meinen Führerschein gemacht habe, ist mir das eindrücklich geworden. Ja, ist lange her. Noch in so einem Ford Model T gelernt, irgendwie in den 20er Jahren. Und jedenfalls war das so, dass es also damals noch keine Servolenkung gab, wie bei modernen Autos. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich alle gar nicht mehr. Aber als ich zum ersten Mal auf so einem Parkplatz gestanden habe und dieser Sadist von Fahrlehrer sagte, okay, jetzt werden wir eine halbe Stunde übergreifendes Lenken üben, da hatte ich nachher richtig Muskelkater und war echt überrascht davon, wie schwer das ist, so eine Lenkung zu bedienen. Und als wir dann ein bisschen gefahren sind und die Karre nur gerollt ist, und dann war es auf einmal ganz einfach wie mit dem Lenken, dann war das gar nicht mehr irgendwie so stressig, aber als man gestanden hat, war es unheimlich schwer, irgendwie dieses Lenkrad zu bedienen, und es hat echt überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Und ich glaube, dass es genauso auch im geistlichen Leben ist, dass es sehr schwer ist, irgendwie von Gott etwas zu empfangen, wenn man nicht in Bewegung ist und wenn man einfach nur zu Hause sitzt und darauf wartet, dass irgendwann einmal etwas passiert und Gott irgendwas sagt. Dann passiert in aller Regel gar nichts und man ist einfach bloß enttäuscht und frustriert und glaubt irgendwann vielleicht noch nicht mal mehr daran, dass Gott überhaupt redet. Und wohingegen, wenn wir unterwegs sind für Gott, dann ist es möglich, dass er uns korrigiert, dann ist es für ihn viel einfacher, uns zu lenken. Und deswegen ist, glaube ich, das Erste, was man machen sollte, damit das Leben mit Jesus spannend ist oder spannend bleibt, ist, dass wir in Bewegung bleiben, weiter irgendwie gehen, einfach mal Sachen ausprobieren für Gott und gucken, wie was da geht, und einfach offen dafür sein, dass er uns weiter korrigieren kann. Oder vielleicht ein anderes Bild irgendwie dafür. Bin jetzt mal mit dem Boot unterwegs gewesen, hat sehr viel Spaß gemacht. Und da ist das, wie wenn das Schiff irgendwie im Wasser ist und es bewegt sich nicht und du hast vielleicht sogar einen Anker geworfen oder es ist gerade Windstille oder dein Benzin ist aus oder so. Dann ist es eigentlich total egal, was du mit diesem Lenkrad machst, und da kannst du dran rumdrehen, wie du willst. Es passiert überhaupt nichts. Aber sobald das Ding dann irgendwie in Bewegung ist und du lenkst dann passiert irgendwie sehr wohl was. Und eigentlich ist das eine total einfache Sache, wenn man sich das irgendwie mit Autos oder mit Schiffen vorstellt. Aber trotzdem ist das so, dass wir als Christen da scheinbar manchmal so einen Knoten im Kopf haben und denken irgendwie, dass wir immer erst irgendwie Gottes Willen hundertprozentig erkannt haben müssen, bevor wir uns dann in die eine oder andere Richtung auf den Weg machen. Und dass wir oft so eine Unsicherheit da haben und Angst haben, vielleicht das Falsche zu machen, und dass wir dann lieber gar nichts machen und stattdessen fasten und beten irgendwie dafür, dass Gott irgendwie in unser Leben hineinspricht, und dann passiert überhaupt nichts. Und vielleicht hilft euch das, irgendwie solche Bilder irgendwie von Autos oder von Schiffen irgendwie zu haben, um so dieses Prinzip zu verstehen, weil es im Geistlichen genau das Gleiche ist eigentlich wie im Natürlichen, dass etwas nicht gelenkt werden kann, was sich nicht bewegt. Und es ist viel besser, irgendwie manchmal vielleicht auch in die falsche Richtung unterwegs zu sein, aber wirklich etwas zu machen, als irgendwie einfach darauf zu warten, dass etwas passiert, was dann doch nicht passiert. Und ich hatte mal selber so eine Phase, hat, glaube ich, fast alle Leute, die die Bibel ernst nehmen, dass ich mir gesagt habe, ich will nur noch das machen, was Gott mir sagt. Zu meinem Freund, der war da sogar noch extremer drin, der hat eine Bibelschule besucht, so eine charismatische. Und als er dann zurückgekommen ist, hat er gesagt, ich werde kein Wort mehr sprechen, das nicht von Jesus inspiriert ist. Ich werde nichts mehr sagen, was Gott mir nicht ausdrücklich sagt. Ich weiß nicht, wie lange er durchgehalten hat. Also mittlerweile ist es ganz anders. Ich will nicht sagen, dass da nichts Inspiriertes bei ist, aber es sind auch andere Sachen halt dabei. Und ich habe das irgendwie für mich selber festgestellt, dass das überhaupt nicht funktioniert. Irgendwie, dass Gott gar nicht so drauf ist oder ich ihn vielleicht nicht höre, aber wahrscheinlich ist er auch wirklich nicht so drauf, dass er alles irgendwie entscheiden möchte und mir immer irgendwie eine Weissagung geben möchte für eine Situation. Und so habe ich irgendwann gesagt, okay Gott, das funktioniert nicht, so komme ich nie von A nach B. Und habe das dann irgendwann so gesagt, dass ich mir vorgenommen habe, dass Gott ein Vetorecht hat. Und das heißt irgendwie, dass Gott mir sagen kann, wenn ich in die falsche Richtung gehe. Aber dass, wenn Gott nichts sagt, werde ich einfach irgendwie losgehen, werde ich das machen, was ich auf dem Herzen habe, und werde irgendwie nicht groß wieder nachfragen irgendwie und nicht immer Flammenschriften erwarten, sondern mach einfach irgendwie das, worauf ich Bock habe oder das, wo ich auch natürlich glaube, dass es in Ordnung ist und biblisch vertretbar ist, und glaube einfach daran, dass Gott mich irgendwie immer noch korrigieren kann, wenn ich in die falsche Richtung gehe. Und Erfahrung ist, dass das richtig gut funktioniert. Gott sagt relativ häufig, nee Storch, das mach nicht. Und immer häufiger auch irgendwie, Storch, mach das doch. Aber es ist irgendwie viel einfacher, wenn man in Bewegung bleibt. Dann wird Gott anfangen, uns zu lenken. Und ich glaube, dass da, wo wir das nicht machen und wo wir nicht in Bewegung sind, dass das Leben irgendwann ziemlich langweilig werden wird. Da machen wir immer nur die gleichen Sachen, sind immer nur am Warten und es passiert überhaupt nichts und diese großen Abenteuer Gottes bleiben aus. Aber da, wo wir bereit sind, uns immer wieder in irgendwelche Sachen reinzustürzen, da wird das irgendwie auch passieren, dass Gott uns Gelegenheiten gibt, ihn zu erleben und dass Gott uns immer wieder in Situationen hineinführt, in die wir nicht gedacht hätten, dass wir da mal reingeraten und dass wir vielleicht immer wieder Leute kennenlernen, die eigentlich für uns total schräg sind oder wir in Situationen reinkommen, die für uns total komisch sind, aber wo es einfach möglich ist, Gott zu erleben. Also das Erste eigentlich, und wir zu einem spannenden Lebensstil, ist, dass wir bereit sind, loszugehen, dass wir geistlich in Bewegung sind und dass wir uns nicht einfach zurücklehnen und denken, jetzt haben wir es und warten irgendwie darauf, dass Gott was sagt, sondern einfach losgehen und gucken, wo das Leben uns hinführt. Matthäus Evangelium 13. Ich gucke, ob ich was rascheln höre. Ja, auch gar nicht nötig, weil ihr das alles auswendig könnt. Matthäus 13, Verse 44 bis 46 sind zwei Gleichnisse, die Jesus erzählt hat über das Himmelreich. Matthäus 13 handelt eigentlich komplett irgendwie von Himmelreichsgleichnissen. Und hier sind zwei Leute drin, die, glaube ich, so eine Art zwei Haltungen darstellen, wie man an das Reich Gottes rangehen kann. Und die beide nicht falsch sind, also wo ich jetzt nicht sagen will, irgendwie das eine ist irgendwie das totale Antibeispiel, irgendwie was Jesus nur nimmt, um zu sagen, so macht man das nicht und das andere ist total super. Sondern ich glaube, dass beides irgendwie Leute sind, die fürs Reich Gottes gebrauchbar sind, aber dass doch irgendwie einer so dabei ist, einer von den beiden, der wahrscheinlich mehr mit Gott erleben wird als der andere. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Also der eine, ich denke mal, das wird so eine Art Tagelöhner gewesen sein. Also damals war es so, dass Leute mit extremen kurzfristigen Arbeitsverträgen gearbeitet haben. Also noch kurzfristiger als heute im sozialen Dienst üblich sind. Die hatten nämlich bloß so Eintagesverträge und haben dann einen Tag bei einem Bauern oder sonst wo gearbeitet, meistens war das so in der Landwirtschaft, und haben dem halt bei der Ernte geholfen oder beim Garten umgraben oder sonst was. Und der Mann war wahrscheinlich so einer. Also ich glaube nicht irgendwie, dass das sein eigener Acker war, den er da umgegraben hat, sonst hätte er wahrscheinlich irgendwie die Schatzkiste schon viel früher gefunden, vor allem hätte er den Acker da nicht kaufen müssen. Also ganz offensichtlich hat der Acker ihm nicht gehört. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so ein Typ war, der dann irgendwie nachts mit dem Klappspaten über die Felder gezogen ist, um dann nach Schätzen zu graben. Die wird es wahrscheinlich auch damals nicht so oft gegeben haben, solche Leute. Also wahrscheinlich war das jemand, der einfach bei Bauern gejobbt hat und der jeden Tag auf einem anderen Feld war und da immer irgendwie sein Bestes gegeben hat und alles umgegraben hat. Und vielleicht hat er das schon seit Jahren gemacht. Vielleicht war er irgendwie schon Jahrzehnte irgendwie dabei, so zu leben. Und hat irgendwie Acker um Acker um Acker um Acker umgegraben. Und jetzt geht er eines Morgens zur Arbeit und denkt, es ist ein ganz normaler Tag, ein ganz normales Feld wie jedes andere, ein ganz normaler Leihflug wie jeder andere. Und er flügt und bleibt auf einmal hängen. Und er bückt sich und sieht die Ecke einer Kiste daraus ragen. Das hat er nicht alle Tage. Und da ist man natürlich richtig gespannt. Und ich glaube, wenn das einem von uns passieren würde, irgendwie, da merkt man sofort, dass der Adrenalinspiegel nach oben schnellt und dass das Herz irgendwie anfängt zu klopfen. Und er bückt sich und gräbt das Ding aus und sieht, es ist tatsächlich eine Schatzkiste. Das ist mindestens so gut wie ein Sechser im Lotto. Er klappt das Ding auf und sieht irgendwie, es ist voll randvoll mit Goldstücken und jede Menge Schätzen. Und er ist natürlich total begeistert. Und der Typ ist ehrlich. Also er ist kein moralisch schlechter Typ. Ich glaube, irgendwie einige Leute, die ich kenne, die würden die Kiste einfach ausgraben und sich unter den Arm tun und damit abhauen und so tun, als ob sie den ganzen Tag gepflügt hätten und nichts als Steine gefunden hätten. Aber der Mann nicht. Der war ehrlich und deswegen ist er hingegangen, sein ganzes Geld irgendwie zusammengesucht und ist zu dem Besitzer des Ackers gegangen, hat ihm den Acker abgekauft und dann hatte er da seinen Schatz da drin. Ganz ehrlich erworben. Hat er nicht ehrlich erworben? Ja gut, also ich meine, er hätte noch ehrlicher sein können und sagen können, hier, ich habe einen Schatz gefunden. Aber, naja. Er hätte ihn auch klauen können, oder? Gibt vielleicht dann noch so ein paar Abstufungen von Ehrlichkeit. Also ist ganz klar, ich hätte ihn natürlich zurückgegeben. Und wäre sehr zufrieden gewesen mit den 10% Finderlohn, die es damals wahrscheinlich nicht gegeben hat. 5%? Ja, eine Güte, dann hätte ich die Kiste doch so mitgenommen. Jedenfalls, der Mann ist so jemand, der macht jeden Tag das Gleiche, ist treu da drin, geht arbeiten und findet ganz zufällig so einen Schatz. Und ich glaube, dass viele Christen so sind, dass sie ganz treu auf ihrer Spur gehen, dass sie immer die gleichen Sachen machen und dass sie gar nicht damit rechnen, dass Gott irgendwann mal etwas Außergewöhnliches in ihrem Leben tun könnte. Und sie gehen davon aus, wie vielleicht, dass Gott irgendwie den großen Schatz für sie aufspart und dann im Himmel kriegen sie dann die große Truhe von ihm. Aber rechnen eigentlich gar nicht damit, dass ihnen irgendwann mal etwas richtig Abgefahrenes von Gott widerfährt. Rechnen gar nicht damit, dass irgendwann einmal sie vorne stehen würden im Open Micro Teil und wir erzählen würden, was Gott irgendwie die letzte Woche bei ihnen gemacht hat. Glauben, dass das immer bloß irgendwie die anderen sind, denen sowas passiert. Und trotzdem kann es ihnen natürlich passieren, dass durch die Gnade Gottes sie irgendwann mal an einem Tag, wo sie genau das Gleiche machen wie jeden anderen Tag, etwas ganz Außergewöhnliches erleben und das Übernatürliche und Gott selber plötzlich in ihr Leben tritt und sie haben einen richtigen Goldschatz in ihrem Acker. Und der andere Typ, der Kaufmann, der war anders drauf. Der hat zwar auch mir seinen Job gemacht, aber der war jemand, der gesucht hat. Der hat sich nicht hingesetzt und gewartet, bis Leute vorbeigekommen sind mit Perlen, hat nicht irgendwie so ein großes Schild an der Tür gehabt, wo drauf steht, ankauft Perlen aller Art, auch mit Kette noch dran, sondern wieder war jemand, der ist durchs ganze Land gereist und ist irgendwie von Messe zu Messe gegangen und hat sich mit Sammlern getroffen und hat irgendwelche reichen Damen kennengelernt und die gefragt, was die noch im Schmuckkästchen haben und war einfach überall, wo es Perlen gegeben hat, um eine zu finden, die richtig kostbar war. Und dann findet er diese eine Perle und macht eigentlich genau das Gleiche wie dieser Tagelöhner. Er verkauft seinen ganzen Besitz, kauft diese Perle und sie gehört ihm. Und das ist so eine Einstellung, die der Mann an den Tag legt, die ich richtig gut finde. Dass er nicht passiv ist, sondern dass er aktiv ist und nach den Möglichkeiten Gottes sucht. Dass er nicht darauf wartet, dass irgendwann mal etwas zu ihm kommt, sondern der war so jemand, der sagt, hey, ich will ja etwas erleben und deswegen gehe ich rum und suche, wo ich etwas finde. Und diese Einstellung finde ich richtig super und ich glaube, dass das irgendwie ein sehr spannendes Leben hervorrufen kann, wenn man so drauf ist, wenn man immer mit offenen Augen durch die Gegend geht und immer irgendwie damit rechnet, irgendwann werde ich etwas finden, was ich für den Gott machen kann. Irgendwann wird Gott in mein Leben treten, irgendwann wird etwas passieren und ich werde diese kostbare Perle finden, ich werde diese Gelegenheit finden, auf die ich die ganze Zeit nicht nur warte, sondern irgendwie richtig gespannt bin darauf, die ich die ganze Zeit suche. Und ich glaube, dass so Leute wie der Kaufmann, das sind Menschen, das sind Christen, die in der Bahn fahren und die ganze Zeit irgendwie so ein Ohr irgendwie zu Gott haben und ihn fragen, Herr, ist hier irgendjemand, dem ich etwas von dir erzählen kann? Oder Gott irgendwie, der Typ mit den Krücken, ist das vielleicht irgendwie jemand, dem ich Gebet anbieten könnte? Oder die, keine Ahnung, wie wenn sie irgendwo einen Bettler sehen. Ich überlege, ist das irgendwie vielleicht so jemand, dem ich jetzt irgendwie ein Brötchen spendiere und mit dem ich dann irgendwie so einen halben Tag da sitze und Kaffee trinke und er erzählt mir was aus seinem Leben, ich erzähle mir was, ihm was aus meinem Leben und wir kommen ins Gespräch und irgendwann kann ich irgendwie Jesus noch rüberbringen. Also so Leute, die ganze Zeit irgendwie so offene Augen haben und Ohren haben und gucken, ob irgendwo sich eine Gelegenheit auftun würde, dass man mit dem Gott irgendwie etwas erleben kann und dass da irgendwie ein Schatz in das Leben hineintritt. Und wie gesagt, der erste Typ, der Tagelöhner, das war kein schlechter Typ. Der war ja sogar relativ ehrlich, wie wir gerade festgestellt haben. Und wie war jemand, der treu seinen Job gemacht hat. Also bestimmt niemand, den man so als Antibeispiel hinstellen könnte. Und er hat ja auch irgendwie etwas erlebt. Er hat ja auch irgendwie seinen Schatz gefunden. Aber ich glaube, dass man mit dieser anderen Einstellung, so eine Einstellung, die einen weitertreibt und gucken lässt, wo es etwas gibt, dass man da wahrscheinlich mehr wie erleben wird mit unserem Gott, als mit so einer Einstellung, dass man einfach immer das Gleiche macht, wie man die ganze Zeit gemacht hat und vielleicht darauf hofft, dass irgendwann diese Gelegenheit kommt. Und beide Leute, und das fasziniert mich eigentlich an denen fast noch am meisten, beide Leute waren radikal in dem, was sie gemacht haben. Beide Leute waren bereit, alles aufzugeben, um das zu kriegen, was ihnen gefallen hat und was sie haben wollten. Und ich glaube, dass da ein gewisses Risiko bei war, gerade auch irgendwie für den Tagelöhner, der da irgendwie das Ding wieder einpackt, die Kiste, und dann irgendwie zur Bank geht und seine Sachen verkauft und alles irgendwie versilbert, irgendwie was er hat, um dann den Acker zu kaufen. Die Sache hätte schief gehen können. Der Typ hätte ihm sagen können, so, ne, der Acker ist unverkäuflich. Er hätte vielleicht irgendwie mittlerweile selber irgendwie nochmal da graben können und hätte die Kiste selber gefunden und den Acker nicht mehr verkauft. Aber dieser Mann und auch der Kaufmann, beide waren bereit, alles auf eine Karte zu setzen, um das zu kriegen, was sie gesehen haben. Und ich glaube, dass es auch etwas ist, was im Glauben manchmal dran ist, alles auf eine Karte zu setzen. Und es ist vielleicht mehr jetzt irgendwie noch eine Botschaft so für Leute, die da noch ein bisschen unentschieden sind, die sich das mit Jesus noch angucken und die ganze Sache noch abchecken wollen und ein paar Gottesdienste besuchen, sich Informationen holen, aber noch nicht so ganz sicher sind irgendwie und so ein bisschen irgendwie schon da in die Richtung sympathisieren, aber noch nicht über den letzten Schritt irgendwie zu Jesus gegangen sind. Ich glaube, dass der Glaube wirklich etwas Radikales hat und dass es Situationen gibt, dass es Zeiten gibt, wo man nicht irgendwie alles behalten kann, was man schon hat und Jesus kriegen kann. Sondern dass es irgendwie dran ist, alles auf eine Karte zu setzen und alle Sicherheiten, die man hat, aufzugeben, vielleicht seinen guten Ruf zu ruinieren und alles, was man sich aufgebaut hat, um nur irgendwie diese eine große Perle zu kriegen, nur diesen einen großen Schatz zu kriegen, nämlich Jesus Christus. Und für mich lohnt sich das auf jeden Fall. Also ich meine, klar, ich bin Prediger, ich muss sowas sagen. Aber das ist auch irgendwie eine absolut tief empfundene Sache. Ich glaube, irgendwie das Beste, was ich jemals im Leben gemacht habe, war vor 13 Jahren, irgendwie zu sagen, Jesus, komm in mein Leben, ich gebe dir mein ganzes Leben, sei mein König. Ich glaube, das wäre echt das Beste, was ich je gemacht habe. Und ich habe gemerkt, irgendwie, dass es sich gelohnt hat, irgendwie vieles dafür aufzugeben, weil es einfach nichts Besseres gibt und weil Jesus diese Perle von großem Wert ist und weil Gott irgendwie dieser Goldschatz ist, für den es sich lohnt, alles aufzugeben. Und ich denke, das ist der letzte Punkt, einfach, wie der notwendig sein wird für so ein abenteuerliches Leben, ein Leben, das viel mit Gott erlebt. Nicht immer in den Sicherheiten zu leben, die man hat, nicht immer irgendwie bloß irgendwie damit zufrieden zu sein, dass man sich etwas aufgebaut hat, sondern bereit zu sein, immer wieder alles auf eine Karte zu setzen, immer wieder bereit zu sein, wie wenn Gott mir etwas sagt, alles aufzugeben, alles in die Waagschale zu werfen, um den Weg Gottes zu gehen, und nicht mehr diesen eigenen Weg. Und das ist eine Haltung, wo ich selber ganz ehrlich sein muss, die ganz schön schwer ist. So früher fiel mir das irgendwie sehr einfach. Da habe ich auch irgendwie nicht so viel von meinem Leben gehalten und war eh irgendwie sehr unzufrieden. Und es war leicht, irgendwie Jesus irgendwie das zu geben, was mir selber nicht wertvoll war. Aber so mittlerweile merke ich irgendwie, dass ich doch schon ein paar Sachen gibt, die ich mir aufgebaut habe irgendwie und dass ein paar gute Rüfe und sowas irgendwie alles da sind und dass es manchmal ganz schön schwer ist, irgendwie immer noch durchzuziehen und zu sagen, hey, ich bin bereit, alles irgendwie auf die eine Waagschale zu legen. Ich bin bereit, alles irgendwie auf die eine Karte zu legen, wenn ich weiß irgendwie, dass es wirklich Gottes Wille ist. Und das ist genau das, wofür ich auch gleich gerne noch mit euch beten wollen würde. Wir haben ja auch ein Ministry-Team hier und es ist heute mal ganz klassisch mit Gebetsaufruf. Eigentlich gedacht, irgendwie, dass jetzt eine Band hier spielen würde, das würde die Sache etwas einfacher machen. Aber ich würde gerne irgendwie für Leute beten und beten lassen, die Bock darauf haben, mehr mit Jesus zu erleben. Und die sagen, hey, ich würde das eigentlich total gerne. Ich hätte auch gerne irgendwie so mehr irgendwie von diesem Kaufmann-Spirit. Ich wäre gerne irgendwie jemand, der Gelegenheiten sucht und sich danach ausstreckt. Bin ich aber irgendwie gerade nicht. Oder irgendwie, dass wir für Leute beten, die sagen, ja, ich würde gerne irgendwie alles auf eine Karte setzen, aber das fällt mir total schwer, weil ich habe hier irgendwie was, an dem ich hänge und ich habe da was, an dem ich sehr hänge und ich traue mich nicht, irgendwie alles auf die eine Karte Jesus zu setzen. Dann würden wir auch da irgendwie gerne für dich beten, dass du eine Freiheit kriegst und wie das Jesus dir eine Radikalität gibt, dass es dir möglich ist, wirklich alles irgendwie zu riskieren, alles einzusetzen und diesen Weg Gottes ganz zu gehen. Amen. Na klar.